heute sitze ich hier mit Patrick Hahn, dem GMD vom Wuppertaler Sinfonieorchester und der Opernhaus. Und ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen zu erzählen und hoffentlich meine Fragen zu beantworten. Und meine erste Frage wäre einfach mal so, wenn du dich so an deine Kindheit zurückerinnerst, was war für dich so der vielleicht erste prägende Moment, wo dich ja, etwas total fasziniert, begeistert hat, was mit Musik zu tun hatte?
Also ich hatte schon in recht jungen Jahren Kontakt zur Musik über den Knabenchor ursprünglich mal, im Knabenchor gesungen, und ich kann mich erinnern, wir hatten dort, es gibt ja immer so Knabenrollen, kleine Solorollen in bestimmten Opern, und hatte dort relativ früh dann die Möglichkeit, solche Rollen zu singen, wie zum Beispiel in einer Zauberflöte, einem der drei Knaben. Und das war schon ein prägender Moment, denke ich, oder einer von mehreren, als ich dann ganz ohne Ahnung von dem Betrieb oder irgendwie so zu haben, dann im Opernhaus auf der Bühne stand und da vor vielen Leuten, ich bin einfach gerne auf der Bühne gewesen und es hat viel Spaß gemacht und ich glaube, das hat schon ein bisschen was ausgelöst, so ein bisschen einen Wunsch, zwar jetzt nicht noch klar zum Dirigieren oder sonst was, sondern einfach nur Musik generell, ob komponieren oder Klavierspielen oder singen oder, also Dirigieren war da noch ganz fern, war eigentlich kein Gedanke, aber Musik im Großen und Ganzen war dann eigentlich sofort ein Wunsch oder ein, ja, so ein kleiner Traum.
Und wie bist du überhaupt da zu diesem Knabenchor gekommen?
Also das war ganz klassisch in der Grundschule, beginnend mit Blockflöte, wie das halt irgendwie so üblich ist, und dem Grundschulchor. Und die Grundschulchorleiterin, ich habe gern gesungen, und die hat einfach bemerkt, dass ich gut singe und musikalisch bin und auch gern singe. Und die hat mich dann zu dem Knabenchor irgendwie empfohlen, weil sie sagte, und das rechne ich ihr auch wahnsinnig hoch an, weil gerade in so Amateurbereich, da versucht man natürlich jede und jeden, die irgendwie verlässlich sind und die einfach gut da dabei sind, möglichst zu halten und die nicht irgendwo zu verlieren zum nächstgrößeren Verein sozusagen. Die war aber so klug und hat dann gesagt, ja, bei uns singst du zwar im Chor und so weiter, aber es gibt dann auch einen Knabenchor in Graz, der kann dir noch viel mehr bieten, geh doch dort auch mal hin, das wäre sicher was für dich. Und so bin ich dann zu dem Knabenchor gekommen.
Schön. Ja, interessant, hat jeder so seine ersten Begegnungen. Bei mir war es zum Beispiel, ich habe mit sechs Petruschka gehört in der Oper in Bonn und oben links in der Ecke saß die Harfe und ich war von dem Tag an total begeistert von diesem Instrument und habe dann auch erstmal den Umweg über Blockflöte und Klavier gemacht und habe dann mit 12, als ich es dann aber wie musiziert gehört habe, habe ich dann gesagt, ich will unbedingt Harfe lernen und ich mit 14 anfangen und dann habe ich es auch zum ersten Berufsweg gemacht. Aber ja, es sind so diese kleinen Momente, die einen dann faszinieren und wo man dann auch dabei bleibt. Ne?
Ja, das ist auch wichtig, dass man junge Menschen solche Momente ermöglicht. Also man diese Chance oder diese Möglichkeiten ergreifen muss dann eh jeder individuell selbst. Aber das ist auch wichtig, dass man junge Menschen in Konzerte und Opern und Theater und alles Mögliche führt, damit die überhaupt die Möglichkeit haben, so etwas für sich selbst entdecken zu können. Ob sie es dann entdecken wollen, wie gesagt, das ist dann eine andere Sache, aber zumindest diese Möglichkeit muss man ihnen geben.
Ja, es hängt ja dann wirklich auch ganz oft von, ich sag mal, Leuten ab, die einen dazu führen, ne? Weil als Kind kennt man das gar nicht so und ja, die einen ja, so das Feuer so ein bisschen entdecken. Ja, wir versuchen ja auch an der Uni natürlich, da wir auch zum Beispiel Grundschullehramt haben, versuchen wir ja auch so ein bisschen zu gucken, ja, wie kommen wir gerade so an diese Kinder dran? Und also es gibt ja dieses Ohrenkitzelkonzert, aber also ich weiß nicht, bist du da auch mit involviert in so Planungen, was gerade so pädagogische Projekte angeht? Oder?
Also wir haben ja ein eigenes Education-Team, das sich um diese Themen ausschließlich quasi kümmert. Ich bin da insofern involviert, dass ich da auch versuche im Bilde zu bleiben, was in etwa passiert. Ich bin ja auch Teil dieser Konzerte. Ich mache ja auch selbst Familien- und Schulkonzerte und solche Sachen. Also da bringe ich mich schon auch ein. Aber primär haben wir dafür ein eigenes Team, das sich quasi um diese Konzerte kümmert, weil das auch eine Expertise ist. Also für junge Menschen Musik aufzubereiten und zu präsentieren und zusammenzustellen, ist halt schon, das ist schon ein eigenes Themenfeld, das man auch gut oder weniger gut machen kann. Das ist nicht nur so, dass man eine große Oper hernimmt und halt ein bisschen herumstreicht und es kürzer macht und dann fertig ist es für Kinder, sondern es muss schon wirklich für die zugeschnitten sein.
Mhm. Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Also, weil man, auch Kinder haben ja ganz andere, naja, sag mal, Konzentrationsspanne, ne, als so ein Erwachsener, jetzt mal übertrieben, der sich 5 Stunden in Wagner setzt.
Und, ja, ja.
Oder ein Kind oder ja, so Grundschüler, die schon nach 40 Minuten eigentlich mal eine Pause brauchen.
Ja, aber die haben auch keine, die haben nicht die Hörgewohnheiten der Erwachsenen dann. Also, man kann denen viel mehr zutrauen, als das die meisten tun, weil als Erwachsener hat man dann bestimmte Hörgewohnheiten und ist schon ein bisschen. Um das negativ auszudrücken, so ein bisschen verseucht und alles, was dann irgendwie experimenteller oder moderner oder schwerer zugänglich klingt, hat dann eben genau diesen Eindruck auf oder hinterlässt diesen Eindruck auf Erwachsene, ja, das ist schwer verdaulich und irgendwie kompliziert und nicht melodiös, aber spielt man einem 7-Jährigen oder einer 5-Jährigen irgendwas Unmelodiöses sozusagen vor, würde das Kind nie auf die Idee kommen, das als solches zu bezeichnen, weil das hat nicht diese Hörgewohnheit und die gehen da viel frischer und viel offener an diese Dinge dran, als man manchmal glaubt, eben weil das noch nicht so gesetzte Muster sind. Das entwickelt sich alles erst später.
Wer weiß, vielleicht wäre dann ja Schönbergs Idee von in 50 Jahren wird die Dodekaphonie irgendwie gepfiffen, wenn man sie Kindern vorspielen würde, vielleicht hätte das dann ja...
Ja, das ist natürlich ein weitreichendes Gedankenexperiment, das so natürlich nicht funktioniert hat und auch nicht funktionieren wird. Weil dazu müsste man wirklich die breite Masse damit indoktrinieren und das geht natürlich nicht. Aber man kann ein viel größeres Selbstverständnis herstellen für diese Musik.
Ja, das war jetzt auch mehr so gedacht, um zu polarisieren.
Ja,
Hörgewohnheiten der Kinder. Wir haben ja gerade auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber in Deutschland haben wir einen eklatanten Mangel an Musiklehrern, gerade in der Grundschule, ne? Und da sollte man ja eigentlich gerade mehr in diese Education-Programme reingehen. Und ich war jetzt vor kurzem hier in Wuppertal in der Grundschule und da habe ich halt mit denen jetzt ein Projekt vor und die sagten dann so, ja, wir haben uns für die Singpause beworben und so, aber wir sind nie genommen worden. Ne? Ja, das ist eine Schule mit Kindern, mit sehr viel, die auch sehr viel mit Zuwanderungsgeschichte sind. Und da finde ich das eigentlich gerade besonders schade und dass man da eigentlich noch mehr machen könnte. So. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt. Du komponierst ja auch oder hast auch komponiert. Was waren so deine ersten, sag ich mal, Versuche? Wie bist du da dran gekommen?
Also das ging alles autodidakt. Also ich habe Komponieren nicht gelernt und habe es ganz früh einfach so aus nachahmender Weise quasi gestartet, als ich eben in so einer Zauberflötenvorstellung mal dabei war. Und wir dann da auf der Bühne standen und danach einfach so die Idee hatten, ja, wenn Mozart das kann, dann können wir das irgendwie auch. Und haben uns dann so eine Geschichte zusammengereimt, die anderen beiden Knaben und ich, wie wir halt dachten, dass Oper läuft mit Liebe und Drama und Eifersucht und Tod und alles Mögliche. Und es war ganz lustig. Und ich habe dann einfach mir andere Noten, andere Partituren so ein bisschen angeschaut, habe versucht, so ein bisschen herauszufinden, wie macht man sowas, wie ist sowas gesetzt. Der Chorleiter hat mir dann damit geholfen und dann habe ich halt eine Oper sozusagen komponiert und das war mit 12 und es war dann irgendwie so ein einstündiges Singspiel mit allem Drum und Dran und der Chorleiter war auch verrückt genug zu sagen, ja, wenn du die Noten dann mir ablieferst, dann besorge ich das Orchester und die Sänger und dann führen wir das auf und so war es dann auch und das waren so die ersten Schritte. Und natürlich würde ich das heute, das Werk jetzt nicht mehr aufführen, das ist belanglos, aber es hat Spaß gemacht und es war so ein erster Schritt und ein erstes Experimentieren. Und da hatte ich halt das Glück, wirklich frei experimentieren zu können. Das war jetzt keine moderne, experimentelle Musik, aber ich konnte mich einfach ausprobieren in allem, was mir Spaß gemacht hat. Und das waren nicht die Eltern oder irgendjemand daneben, die gesagt haben, nein, du musst jetzt da was nicht lernen, weil du musst Arzt werden, lern was Gescheites und werd nicht Musiker oder irgendwie so, sondern die haben das alles freien Lauf gelassen und da hatte ich einfach wahnsinnig Glück damit.
Mhm. Ich weiß nicht, vor welchem Hintergrund betitelst du das jetzt als belanglos, also mich würde es jetzt voll neugierig machen. Also,
ja, neugierig weiß, vielleicht, aber es ist keine musikalisch wertvolle Komposition. Also es hat eher einen Neugierde-Charakter, ja, aber ich würde das jetzt nicht aufführen wollen, weil es so genial ist.
Okay, also keine Melodiephrasen mit N hoch 2, keine Ahnung.
Ja, nichts, was die Welt jetzt da verpasst hat, nein.
Cool, ja, so hat jeder irgendwie so seine Inspiration. Bei mir war es tatsächlich auch mit 12 mal angefangen zu komponieren und dann Das lag aber daran, weil ich in einen Hornisten verliebt war. Und dann wollte ich unbedingt ein Duett für Horn und Harfe schreiben. Ist dann auch ganz nett geworden und so. Aber ja,
sehr schön.
Inspiration, genau. Und dann, aber ich weiß nicht, ob du auch eine ähnliche Erfahrung gemacht hast im Klassikstudium. Hattest du da noch Zeit zu komponieren?
Ja, ich meine, Zeit hat man für vieles, wenn man sich die Zeit nehmen will. Ich habe dann auch später immer noch ein bisschen komponiert, aber es ist dann immer mehr in den Hintergrund getreten, weil ich, also vor allem jetzt in den letzten Jahren, also ich habe einfach so viele Projekte und Opern und Konzerte und so weiter als Dirigent, dass ich nicht mehr wirklich die Zeit habe zu komponieren und ehrlich gesagt auch nicht die Muse. Also ich weiß, dass es gibt so viele tolle Komponisten, da muss ich mich nicht auch noch dazustellen und irgendetwas machen, worauf ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Lust habe im Moment und auch nicht die Zeit dafür. Also das ist jetzt sehr in den Hintergrund getreten.
Also quasi Muße gehört dann irgendwie schon
dazu. Ja, schon. Also nur zu komponieren, weil man halt komponieren möchte oder sollte oder was weiß ich was. Also das Wollen, das Möchten, das ist ganz wichtig da dabei, weil sonst kann nichts Gescheites rauskommen.
Ja, das ist ein lebloses Produkt.
Ja, das merkt man auch bei ganz vielen Großkomponisten, dass auch die manchmal Auftragswerke geschrieben haben. Also auch nicht alles, was Beethoven in seinem Leben geschrieben hat, ist Gold. Also da merkt man auch, okay, da hat halt jetzt gerade war dieser Auftrag und der muss halt auch seinen Kühlschrank irgendwie wieder füllen, metaphorisch. Und merkt man schon, dass jetzt nicht alles der große Wurf ist.
Ja, das ist wahr. Ich glaube dann, wenn es zu Stress und Druck gerät, dann fehlt auch manchmal ein bisschen so die Kreativität.
Ja, ich meine, Stress und Druck ist grundsätzlich schon was Gutes, weil, also ich glaube, also Bernstein hat einmal gesagt, damit was Geniales entsteht, braucht man eine gute Idee und gerade ein bisschen zu wenig Zeit. Und dieser, bisschen dieser Druck, bisschen dieser Stress kann schon auch was Gutes sein. Aber wenn eben nicht eine Notwendigkeit, also eine innere Notwendigkeit herrscht, dann weiß ich nicht, ob dann wirklich was Tolles dabei rauskommt, wenn es nur darum geht, halt irgendeinen Auftrag zu erfüllen, weil das halt gerade dieses und jenes Geld bringt oder so.
Würdest du dich dann eher so als Generalist oder Spezialist bezeichnen? Also von meinem Eindruck her, ich habe halt so ein bisschen natürlich gelesen, ich war zum Beispiel in Leverkusen in dem Konzert, wo du Kreisler gesungen hast, ich finde den total toll und du hast es toll gemacht, aber das heißt, also man sieht halt, dass du einfach auch so vielen Bühnen, nenne ich mal, einfach so ein Talent hast. Also
ja, aber das kommt eben daraus, dass ich in jungen Jahren alles ausprobieren konnte und alles machen konnte und nie begrenzt war oder begrenzt wurde. Und deswegen konnte ich in alle Richtungen mal, ob das jetzt der Jazz oder eben solche Chansons oder Komponieren und Klavier und Schlagzeug und was weiß ich, was alles mal irgendwie in jede Richtung schnuppern. Und man nimmt ja von jedem Subgenre quasi auch was mit für die Hauptkunst. Also wenn ich, weiß ich nicht, diese Chansons, die sind dann auch wahnsinnig hilfreich, wenn man dann Operette macht oder was weiß ich was. Einfach zu wissen, was es bedeutet, diese Sachen, wie man damit umgeht. Oder wenn man selbst mal viel Jazz gemacht hat und dann dirigiert man halt irgendwie, weiß nicht, amerikanische Musik, die halt mit Jazz in Verbindung ist. Also das alles hat irgendwie einen Einfluss auf das andere Genre sozusagen. Und das ist, glaube ich, was ganz Schönes, weil sich das gegenseitig so befruchtet. Das sollte man nichts ausschließen.
Ja, ich kenne das so ein bisschen aus der Klassik-Szene, dass das manchmal so, ich nenne es mal Ausschließlichkeitsformulierungen sind, so du spielst jetzt nur noch das und das, ne? Und dann wird man irgendwie so relativ limitiert. Und also für mich war es so im Studium, dass ich dann irgendwie nur noch den Blick auf Orchester hatte und dass so eigentlich ich immer so das Gefühl hatte, so irgendwas von mir bleibt auf der Strecke.
Es ist schon ein Luxus auch, alles Mögliche machen zu können. Also man muss sich schon irgendwo mal definieren, das schon. Also zum Beispiel vor vielen Jahren, also als ich noch viel jünger war, irgendwann stellt sich dann schon die Frage, will man dann als Dirigent gesehen werden, der halt auch ein bisschen komponiert und Chansons macht und so alles Mögliche, oder will man dann irgendwie der Komponist sein, der halt auch ein bisschen dirigiert, oder will man der Comedian sein, der auch dirigiert? Also man muss sich schon irgendwie halt irgendwo definieren. Und für mich ist es jetzt mittlerweile einfach so klar, was ich bin und was ich tue, und kann mir halt einfach erlauben, dann auch immer wieder auszuscheren. Aber deswegen kann ich schon verstehen, dass man es in früheren oder so im Studiumzeit, dass man sich zwar von nichts verschließen sollte, aber schon irgendwo muss man für sich auch wissen, wo setzt man seinen wo setzt man wirklich sein Herz hin, in welche dieser Kategorien. Das muss auch nicht nur eine sein, aber irgendwie muss man sich selbst im Klaren sein, womit man sich hauptsächlich identifiziert und was davon ist Bereicherung und was davon ist das Hauptaugenmerk.
Ist ja auch vielleicht für unsere Hörer ganz interessant, weil man sich ja dann doch die Frage stellt, gehe ich jetzt in die Schule oder bin ich jetzt doch eher in einem musikalischen Projekt oder was weiß ich. Ne? Also hast du da für dich irgendwie so einen, ich nenne es mal, markanten Entscheidungspunkt, wo du wusstest, so, ich gehe jetzt hier hauptsächlich auf diese Dirigentenlaufbahn?
Da gab es keinen markanten Punkt. Das war also, als ich diese Oper da komponiert habe und dann auch die Uraufführung selbst dirigiert habe, wusste ich, dass mir das Spaß macht, dass ich jedenfalls Musik machen möchte. Und das ist schon mal ein großer Vorteil, wenn man als 12-Jähriger einfach schon so eine Passion für irgendwas hat. Und dass es dann Richtung Dirigieren ging, kam dann einfach in den darauffolgenden Jahren so nach und nach. Ich habe dann halt einen Chor übernommen in meinem Heimatdorf und habe mit denen Konzerte gemacht und alles Mögliche und dann so ein bisschen diese Leitungsführungsrolle übernommen und dort hineingeschnuppert. Und das hat mir einfach Freude bereitet. Ich habe das gern gemacht und ich habe auch immer gern mit deutlich älteren und erfahreneren Menschen zusammengearbeitet, weil natürlich war ich damals der Jüngste da in dem Chor. Durchschnittsalter war 70 oder so, wie das halt in so einem kleinen Städtchen halt ist. Und das war total befruchtend und wahnsinnig wertvoll, diese Erfahrung. Und dann hat sich in mir eigentlich erst so diese Entscheidung ist dann gereift, dass ich in die Leitung, Orchesterleitung, oder die musikalische Übersicht sozusagen gerne ausführen möchte.
Ja, vielleicht auch eine Frage diesbezüglich, wo du sagtest, du hast eher mit Älteren gearbeitet. Ich habe gesehen, es wurde öfter auch gefragt, so was die Herausforderungen mit Eltern sind. Aber ich würde eigentlich gerne mal umgekehrt fragen, worin siehst du eigentlich die Vorteile deiner Jugend mit den Personen, mit denen du jetzt arbeitest?
Ja, gute Frage. Also die umgekehrte Frage wird richtigerweise sehr oft gestellt und die kann ich auch sehr leicht beantworten. Aber was sind die Vorteile? Also ich denke, eine gewisse Neugier ist meistens da. Also beim ersten Mal, die mich jetzt noch nicht kennen, dann würde ich immer die Neugier, und das ist so ein Schwert?
Zweischneidiges
Schwert, so. Weil die Menschen einerseits neugierig sind und vielleicht da, aber was kommt da jetzt da? Und es kann aber auch eine gewisse negative Vorlast schon irgendwie haben, dass man dann denkt, ja, was will uns der Junge da jetzt irgendwie sagen? Aber meistens ist es schon so, und ich glaube, das ist auch einfach dieser musikalischen Entdeckungsfreude geschuldet, die ja ein jeder Musiker und eine jede Musikerin eigentlich irgendwo in sich trägt und halt manchmal schon ein bisschen tiefer versteckt ist als bei anderen, aber sie ist doch vorhanden und die muss man halt irgendwo rauskitzeln. Und ich glaube, da ist vielleicht die Jugend jetzt auch kein Nachteil oder so, sondern das, ja, aber schwer zu sagen, ich kann es sonst nicht wirklich beziffern, was es da fordert. Ein Vorteil, aber das ist jetzt nur einer für mich persönlich, ist, dass ich so viele Dinge jetzt zum ersten Mal entdecken darf. Also es ist zwar immer bequemer, wenn man ein Stück schon mal gemacht hat, dann hat man viel mehr Erfahrungen und weiß, wo die Schwierigkeiten liegen und kann es besser einschätzen oder besser vorhersehen, aber was ist das für eine Freude, wenn man irgendeine Wagner-Oper oder irgendwas total Faszinierendes zum ersten Mal für sich entdeckt. Das ist doch was ganz Schönes. Und dann irgendwann hat man mal so viele Sachen, es gibt immer was Neues zu entdecken, aber weiß ich nicht, also ich glaube, das kann man auf alle Bereiche umlegen, wenn man das Glück hat, irgendeinen tollen Film oder ein tolles Buch oder so zum ersten Mal zu entdecken. Das ist doch richtig was Schönes.
Ja, ich weiß es nur, bei irgendwie Maler 1, das hatte ich Musiker-LK dann analysiert, so diese ganzen Bausteine dann mit seiner Collagetechnik, das fand ich auch mal so spannend. Das ist ja irgendwie wie so ein Archäologentum, ne? Dass du so dann so total Dinge neu entdeckst.
Ja, das ist total faszinierend.
Ja. Aber ich glaube, das braucht auch einen gewissen Charakterzug, dass man so jemand ist, der gerne sucht und freudig ist. Ne? So vielleicht auch so was Kindliches auch, oder?
Ja, also so auch eine Lust, sich auf Entdeckungsreise irgendwie so zu begeben. Und natürlich, die Orchestermusiker haben ja vieles schon entdeckt, was man dann für sich freilegt. Aber es sind auch immer wieder Sachen dabei, die man anders sieht und die man dann neu entdeckt oder wiederentdeckt im Orchester. Und das ist so der Idealfall. Das ist was ganz Schönes.
Wenn du so eine, jetzt mal eine neue Partitur, ein Stück halt erarbeitest, wie gehst du, also kannst du das innerlich hören, also wenn du das liest, oder erarbeitest du das mit einer CD oder selber am Klavier? Wie gehst du da vor?
Also es kommt darauf an, wenn es jetzt ein Stück ist, das ich irgendwo schon kenne, also das man so im Ohr hat, habe es halt noch nie dirigiert, dann lese ich das. Es steht ja im Prinzip alles da und dann kann man sich das auch vorstellen. Wenn das jetzt ein Stück ist, das ich gar nicht kenne, dann schaue ich schon mal zuerst, ob es eine Aufnahme gibt, einfach mal um einen Höreindruck mal schnell zu bekommen, weil das ist natürlich der schnellste Weg, einen generellen Eindruck zu kriegen. Aber diese Aufnahme muss man dann auch sehr schnell wieder weglegen, damit man nicht bewusst oder unbewusst halt eine andere Interpretation irgendwie aufsaugt und dann irgendwelche Traditionen übernimmt, die vielleicht zu hinterfragen sind oder die jetzt gar nicht so sinnvoll sind. Aber es ist einfach interessant, auch manchmal in Aufnahmen reinzuhören, um dann zu sehen, was gefällt mir, warum gefällt mir das oder warum gefällt mir das und das nicht und warum möchte ich das anders machen oder wie kann ich es anders und subjektiv besser machen.
Ich weiß nicht, ist das ein Geheimnis oder würdest du auch sagen, es gibt Dirigenten, die du irgendwie total cool findest, so als Vorbilder, oder würdest du es eher nicht sagen? Also weiß ich nicht.
Ja, nein, also es gibt viele Dirigenten, die ich bewundere. Also wenn ich so einen herauspicken würde, dann wäre das Kirill Petrenko, den ich in München einfach gut kennengelernt habe und dem ich viel gemacht habe und den ich einfach wahnsinnig schätze. Also den halte ich für einen der interessantesten und ehrlichsten Musiker, die es gibt. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend, wie er arbeitet und einfach seine Person und sein Musizieren.
Ich weiß nicht, was ich bei deinem Konzertprogramm immer so spannend finde, die haben mal so eine tolle Headline und dann lese ich die und dann denkst du, hast du noch nie gehört. Also was mich mal interessieren würde, also wo gräbst du diese, vielleicht auch für mich, vielen unbekannten Werke so aus, wie kommst du da drauf? Sind das dann Dinge, die du irgendwo schon mal gehört hast oder suchst du speziell nach Dingen?
Also mir begegnen ja durch verschiedenste Umstände immer wieder einfach Werke und es gibt ein paar Stücke, da kann ich jetzt gar nicht mal nachvollziehen, wo die mir erstmal begegnet sind, die ich unbedingt machen möchte, die ich für wahnsinnig toll und wahnsinnig stimmig finde. Und ich finde, es ist auch unser Auftrag, unser politischer und gesellschaftlicher Auftrag, auch Werke zu programmieren und zu präsentieren, die jetzt außerhalb der bekannten und populären Werke liegen. Also man kann auch nicht nur Beethoven und Brahms spielen, genauso wie man auch nicht nur unbekannte Sachen spielen kann. Das muss ich so ein bisschen einfach die Waage halten, weil im Prinzip versuchen wir, und die Menschen mit interessanten Kombinationen irgendwo zu locken. Weil es kann dann sein, dass jemand, und da haben wir einige Zuschriften bekommen, die auf das hinauslaufen, die sagen, sie sind gekommen für die Tschaikowski-Sinfonie, aber am meisten fasziniert waren sie von diesem Stück von einem oder so, von dem die noch nie was gehört haben. Und das ist das Ziel, dass Leute für A kommen, aber sich dann für B ganz besonders interessieren und es neu für sich entdecken. Und das heißt jetzt nicht, dass es die größten Fans davon werden, von der und der Musik, aber einfach den Horizont ein bisschen zu erweitern und so das Publikum auch ein bisschen zu erziehen, zu einem Vertrauen, dass wenn wir uns für irgendwas entscheiden im Programm, dass das auch irgendeinen Grund haben wird. Also wir programmieren jetzt auch nicht nur aus irgendeiner Egomanie meiner, weil ich unbedingt dieses Stück jetzt machen will, sondern weil ich schon wirklich der Überzeugung bin, dass das Stück auch seinen Platz in diesen Programmen hat und dass die Leute auch davon was mitnehmen können. Und Geschmäcker sind verschieden, man wird nie 100% der Leute befriedigen, das ist auch okay so, das ist auch gut so, aber trotzdem ist es auch unser Auftrag, einfach so viele Menschen wie möglich auch mit neuen Entdeckungen sie zu ihrem Glück zu zwingen, sage ich einmal, und sie von ihrem Glück zu überzeugen, also einfach dazu bringen, dass sie ins Konzert kommen, und die wenigsten gehen dann nachher raus und sagen, boah, das war jetzt aber wirklich Mist.
Das wirkt sehr mit so sehr frischem Esprit irgendwie so, und das macht neugierig, ne? Genau, welchen Tipp hättest du vielleicht für ja, für Studierende, die auch überlegen, halt, sag ich mal, im musikalisch-kulturellen sich irgendwie ja, beruflich zu etablieren, also wie man da vielleicht sich zurechtfinden kann.
Also ich glaube, das wichtig oder eine der wichtigsten Dinge, die für mich sehr wichtig waren, ist eben diese Offenheit allen Bereichen gegenüber. Nicht von vornherein irgendwas ausgrenzen oder sich für irgendwas zu schön zu sein, sondern wirklich alles ausprobieren, weil man weiß nie, wo man auch noch irgendwelche Impulse mitnehmen kann oder wo man ganz was Neues entdeckt, das man noch gar nicht kannte. Das ist, glaube ich, total wichtig. Alles Mögliche ausprobieren und immer sich selbst treu bleiben. Also man darf sich nicht verstellen, um irgendwelchen Menschen zu gefallen oder irgendwo irgendwas erreichen zu wollen, das einem aber selbst gegen den Strich geht. Und das ist, also da hatte ich halt das Glück, dass ich das immer so machen konnte und dass mir das zugute kam, dass ich alles ausprobieren konnte und einfach mich nie verstellen musste und einfach immer ich selbst war. Also musste mich da nie verstellen. Und das kann ich nur allen wünschen, dass man diese Möglichkeit hat und wenn man es hat, dass man die auch wirklich nutzt, um nichts auszulassen.
Ja, sehr, glaube ich, gerade auch in der heutigen Zeit so, ich weiß nicht, vor lauter Instagram und TikTok, was es da alles so gibt, gar nicht, ja, so einfach so dieses sich selber treu bleiben.
Ja, das ist tatsächlich schwer, muss man auch echt schauen, dass man da nicht irgendwelche Welten vermischt oder Welten erzeugt, die es nicht gibt, weil das weiß man eh aus 1000 Studien und so, dass das Instagram-Leben oder das Facebook-Leben oder was weiß ich, dass das in den seltensten Fällen der Realität entspricht. Man präsentiert sich halt so, wie man sich glaubt, dass man sich präsentieren möchte, aber das ist oft ein totaler Trugschluss, der auch in keinster Weise gesund ist oder irgendwie förderlich ist. Und da muss man, glaube ich, schon versuchen, da möglichst eine gesunde Distanz zu wahren.
Ja, du nutzt es ja auch ab und zu, ne?
Ich nutze es auch, aber ich käme nicht auf die Idee, da jetzt jeden Tag immer irgendwas zu posten, sondern so gelegentlich mal ist auch ganz nett, weil man da auch mit Leuten in Kontakt bleibt, indem man es sonst nicht schafft. Aber man darf da kein zweites Leben kreieren, das es so nicht gibt, nur um des Scheins willen.
Also wirst du uns wahrscheinlich keine Staubsauger oder irgendwas mit Rabattcode verkaufen?
Nein, ist auch okay, wenn das Leute tun, aber das falsche Branche.
Ja, dann wäre so von meiner Seite aus doch schon sehr viele Fragen gestellt und ich glaube einfach so für den Rahmen des Podcasts reicht das auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, hast du eventuell noch Fragen an uns?
Ich glaube nicht.
So. Genau, aber ich glaube, das ist irgendwie total schön, auch mal einfach aus einem anderen Berufsbereich, der jetzt doch schon irgendwie sehr klar ist, aber auch viele Freiräume hat, mit Konzert, Sinfoniekonzertprogramm, mit Chor zu arbeiten, im Opernhaus einfach, ja, einfach mal noch so einen Bereich aufzuzeigen und gerade hier im schönen Wuppertal, ne, wo es ja auch viele Möglichkeiten gibt. Dann danke ich dir.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank auch. Für deine Zeit und